Die könnten wir auch verschieben. Ich habe aber Hunger. Also darauf freue ich mich tatsächlich. Aufs Essen freue ich mich tatsächlich. Einen Tag in der
Kann
Woche.
Sonjas Mutter gut kochen oder ihr Vater?
Mutter, ja, wird schon gut. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Es gibt Linsensuppe. Das ist schon herausragend gut. Und ich habe halt auch, ich habe krass Hunger. Also ich mache aktuell einen Tag in der Woche Fasten. Der war gestern. Das heißt, ich habe heute richtig Hunger. Ich habe richtig Kohldampf. Also freue ich mich aufs
Ah,
Essen.
spannend. Das ist spannend, wie kam's? Also du bist ja jetzt nicht der erste Berührungspunkt von dir mit Fasten, ne? Also ich
Nee.
erinnere mich, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, du hast noch in Berlin gewohnt.
Ja. Letzte Woche Freitag, da war irgend so ein spiritueller Tag. Kief, weiß ich nicht, habe ich bei Open Your Spirit gesehen. Da ging es darum, den ganzen Tag zu fasten. Donnerstagabend das letzte Mal zu essen, Freitag den ganzen Tag zu fasten und die ganze Nacht seinen Körper in einer Vertikalen zu halten, das heißt nicht hinzulegen, und dann erst bis Samstagmorgen um 9 dann wieder zu essen. Und das kam irgendwie so ins Feld und ich dachte, oh, klingt nach einer geilen Challenge, fühlt sich irgendwie cool an, weil viel Kundalini-Energie wohl unterwegs war und ein geiler Tag, um da einfach zu fasten und da den Körper in Bewegung zu bringen. Und dann habe ich den Freitag gefastet, war die ganze Nacht wach. Also ich habe nicht ganz bis 9 geschafft, ich habe nur bis 6 Uhr morgens geschafft. Und dann hat es sich irgendwie gut angefühlt. Also es war ein sehr herausfordernder Tag. Aber dann dachte ich so, oh, einmal die Woche fasten ist, glaube ich, irgendwie geil. Ein geiles Bewusstsein für den Körper zu haben, so am nächsten Tag auch festzustellen, so, oh, wir essen eigentlich viel zu viel. Und dann dachte ich so, okay, mache ich jetzt jeden Freitag. Und dann war halt heute Familienessen. Und dann dachte ich eigentlich, ach komm, ich mache trotzdem Freitag. Und dann habe ich aber gestern gemacht. Und ich faste jetzt nicht krass. Also ich habe gestern 2 Bananen gegessen, ein Pfirsich und 20 Trauben. Aber fühlt sich irgendwie ganz geil an. Und das will ich jetzt einmal die Woche machen. Nächste Woche Mittwoch, weil ich für mich schon entschieden habe, den ganzen Freitag in Berlin und den auch noch fasten. Ja, weiß ich nicht. Berlin fickt dich sowieso. Da noch fasten. Ja, ein bisschen richtig gefickt. Also mache ich den am Tag, bevor ich nach Berlin fahre. Ja, aber so ist es irgendwie gekommen. Aber jetzt nur noch fasten und nicht mehr mit Nacht durchmachen. Das war einmalig. Und jetzt einfach nur einmal die Woche einen Tag fasten. Fühlt sich ganz gut an.
Okay, ich wollte gerade nachfragen, ich habe es richtig verstanden. Also die Vertikale, ist auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, nicht liegend, weil ich dachte
Genau.
nämlich, ja, okay, klar. Aber ja, vertikal ist ja
Stehend.
senkrecht. Das heißt, also das impliziert, dass man dann da in dieser Nacht nicht schlafen sollte. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also man sollte viel meditieren, spazieren gehen, Bewegung, tanzen, was auch immer den Körper in Bewegung hält. Und es war ganz geil. Also ich habe tagsüber geschlafen, freitags. Ich schlafe aktuell so tagsüber ja schon mindestens ein Stündchen, meistens zur Meditation, meistens mit Joris zusammen. Und nachts war aber so, ich bin viel spazieren gegangen draußen. Hab dann irgendwie ja die letzten Stunden mit Entertainment durchgehalten. Meditation war für mich klar, ich setze mich nicht nachts um 3 in den Lotus, weil dann penne ich direkt weg. Ja, aber war ganz nice. Also war auf jeden Fall viel Energie da, überraschenderweise. So irgendwie nachts um kurz vor 4 durch Gütersloh zu laufen und nicht wirklich müde zu sein, war schon coole Erfahrung. Ich wollte dann, hier war irgendwie so eine 80er-Jahre-Party in dem einzigen Club in Anführungsstrichen. Die hat um 10 angefangen. Und ich bin irgendwie um 12:30 raus, bin da vorbeigelaufen, aber hat noch nicht so das Calling. Dann bin ich so 1,5 Stunden durch Gütersloh spaziert und dann bin ich glaube, gegen 2 bin ich da vorbei, weil ich dachte, oh, jetzt noch ein bisschen tanzen, hätte ich schon Bock. Und dann haben die aber schon in den Bums zugemacht. Meinten die so, wir machen schon die letzten Lieder. Und ich meinte, ihr habt doch 22 Uhr erst aufgemacht. Ja, mal jetzt zu. Dachte ja, dann halt kein Tanzen heute. Das ist halt Gütersloh.
Aber auch stark, dass du da einfach wirklich komplett auf random Freitagnacht dir da so eine 80er-Feier gegeben hast. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das so der Vibe, die also auch die Musikrichtung ist, wo du sagst, yo, ich merke, ich hab Bock zu tanzen. Jo, da ist das Angebot nach einer 80er-Jahre-Party. Aber wahrscheinlich ist genau das der Clou. Wahrscheinlich ist genau die Begrenzung des Angebots so, dass du auch
Ja.
sagst, ja gut, wenn halt meine Möglichkeit, also wenn Stichprobe N gleich 1 ist, dann habe ich jetzt noch die Möglichkeit, zu Hause zu tanzen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich nachts um 1:30 bei euch zu Hause jetzt auch andere Dinge getan werden, als halt zu tanzen. Dann ist man wahrscheinlich dann, ja, 80er, ja, ist schon, also ich habe auch gar keine Ahnung, merke ich gerade. Wenn ich jetzt gerade an 80er denke, das allererste, was kommt, ist auf jeden Fall Fahrt nach Ungarn, Fahrt nach Garmisch, Bad Boys Blue CD und so die mit einer der Favoritenmusik meiner Eltern. Weil ich weiß nicht mal, ob das 80er Jahre, ob die in den 80er Jahren
Also ich habe auch
entstanden
nicht so
sind, die Jungs.
den 80er-Jahre-Überblick. Sweet Dreams lief auf jeden Fall. Aber ja, also Angebot und Nachfrage ist, glaube ich, der Schlüsselcode. In Berlin wäre ich bestimmt nicht zu einer 80er-Jahre-Party gegangen.
Ja, okay,
Garantiert nicht.
gut.
Am nächsten Tag war in dem gleichen Laden 90er-Jahre-Party. Die hätte ich deutlich mehr gefühlt. Aber
Ja.
war überhaupt kein Angebot. Und es war
Krass.
irgendwie weird. Ich wollte dann noch so Geld abheben. Dann hat aber die Sparkasse schon zu. Die macht irgendwie um 12 zu. Und dann ist der Automat da gesperrt. Dann wurde ich von der Polizei angesprochen, die wissen wollten, wie ich heiße. Dachte ich erstmal so, hä, was ist denn hier los? Und dann haben die aber gemerkt, dass ich so ein bisschen skeptisch war. Und dann meinten die, ach so, nee, wir suchen jemand. Und ich dachte so, ah, okay, dann heiße ich Bruno Müller. Ah, nee, sie sind es nicht. Können weitergehen. Ja, war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. So dieses Hungergefühl den ganzen Tag, was gestern auch krass war. Und der Anspruch war schon durchzuziehen, aber irgendwie so gegen 17 Uhr merkte ich, oh, ich brauche Trauben. Und dann gegen 20 Uhr habe ich irgendwie zwei Bananen mir reingezimmert. Aber da bin ich fein mit. Also ich lasse mir so die Tür offen für natürliche Sachen sind okay. Obst ist vollkommen okay. Ich habe dann kein Ei gegessen, das war auch noch eine Überlegung. Ja, aber ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo ich irgendwie Dinge durchziehe, nur weil durchziehen. Und so, ich merke da einfach, oh, es könnte vielleicht kippen, vielleicht werde ich echt ungemütlich. Komm, dann isst dir zwei Bananen und dann ist alles gut. Ich hätte jetzt nicht Schokolade oder sowas gegessen, das fühle ich nicht. Und es ist irgendwie geil, auch heute Morgen so. Ich habe ja heute Morgen dann auch nur, ich glaube, eine Banane und ein Ei gegessen. Dachte dann, ich hätte viel mehr Hunger. So, das Hungergefühl ist schon da, aber. Was ich halt immer wieder feststelle, und das war auch schon bei den ersten Fastenerfahrungen, du bekommst einfach ein ganz anderes Gespür für deinen Körper. Und auch so diese Erkenntnis dann am nächsten Tag, wo ich echt nicht viel gegessen habe, so, oh, wir essen viel zu viel. Wir essen viel zu viel. So durch dieses Bewusstsein für den Körper dann festzustellen, nach zwei Brot, so, ich bin eigentlich satt. Ich bin eigentlich satt. Alles, was ich jetzt noch essen würde, wäre, weil ich Bock habe, aber eigentlich bin ich satt. Ja.
Also du hast das Gefühl, du
Ja.
denkst zu viel zu essen.
Ja,
Okay.
safe. Safe. Ich glaube, wir
Ja,
brauchen
okay.
viel, viel weniger als das, was wir reinballern. Aber auch da wahrscheinlich Angebot und Nachfrage. Wobei Nachfrage wahrscheinlich erst Angebot und dann glauben wir, die Nachfrage wäre da. Ja, gestern, dann war ich hier in der Tankstelle, dann erstmal geguckt. Also die Autos, ist ja krass. So dieses Bewusstsein, dass da gefühlt 678 Schokoriegel direkt an der Kasse sind. Ich einfach denke, das ist 678 Mal Scheiße. Wie krass. Aber es scheint ja zu funktionieren, sonst wäre es ja nicht da. Also es ist einfach
Absolut.
spannend zu beobachten, was so mit dem Bewusstsein passiert, wenn man einfach mal so Dinge anders macht. Einfach mal so sich selber so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt und dann so zu beobachten, was eigentlich da ist. Und dann aber auch festzustellen, ja, ist ja irgendwie logisch. Also, dass da das Schokolade nicht das Geilste ist, ist irgendwie logisch. Oh, ich war gerade live dabei. Du glaubst es nicht. Das ist Bitterfeld oder Schrägstrich Gütersloh. Ich war live dabei, wie das Ordnungsamt, Politesse sagt man, glaube ich, in Berlin, einem Auto einen Strafzettel unter den Scheinwischer geklemmt hat. Oh, das ist mein Highlight-Moment. Das ist Gütersloh.
Ich merke schon, 80er Party, 80er Party, 80er Jahre Party und Ordnungsamt. Ich weiß nicht, ob wir einen ähnlichen, ich habe zwei Themen, ich weiß nicht, ob wir einen ähnlichen YouTube-Algorithmus haben. Ich könnte mir vorstellen, teilweise ja, teilweise nein. Es gibt auf jeden Fall, und ich weiß nicht, wie das in meinem gelandet ist. Ich werde wahrscheinlich auch beim nächsten Mal auf die drei Punkte klicken und dieses Label anklicken, von wegen, ich möchte nie wieder ein Video von diesem Kanal erhalten. Und ich glaube, dieser Kanal ist Spiegel TV und das Thumbnail ist einfach so ein, wie so ein wild gewordener Mann mit einem Fahrradhelm,
Oh
der
ja, ich
irgendwas,
weiß,
ich bin der
der Hauptstadt.
Anzeigenhauptmeister, wo ich mir so denke, Digga, was machst du in meinem Algorithmus, Alter? Ich hab so viel, so, weißt du, ich arbeite so für dich und dann bekomme
Trend.
ich hier immer noch irgendwelche Nachlasten von 2021 irgendwie in den Algorithmus gespült.
Ich glaube, es
Ja,
ist einfach Trend.
es ist teilweise.
Ich glaube, du kannst da nichts gegen machen. Ich habe den auch gehabt. Und er passt überhaupt nicht in meinen Algorithmus. Ich glaube, Trends werden
Ja, aber
einfach manchmal.
dann muss der halt. Okay.
Ich glaube, der hat. Wir können mal live nachgucken. Ich glaube, der hat krass viele. Weil ich habe dann bei Late Night Berlin gesehen, dass. Ich meine, es war Late Night Berlin, dass Klaas irgendwie den auf die Schippe genommen hat und so einen ähnlichen Clip gedreht hat, wo der in Berlin unterwegs war und auch Strafzettel verteilt hat. Also gehe ich mal von aus, dass der gerade richtig. Wie heißt der? Der Anzeigenhauptmeister oder so?
Also in dem Thumbnail ist halt so ein, und
Ja.
ich habe mir tatsächlich, ja, also klar, ich
Der
bin ja
hat
auch nicht frei von
4,5
diesen Sachen.
Millionen Aufrufe. Seit 2 Wochen.
Ja, das ist wieder sehr, sehr repräsentativ für Internet Deutschland offensichtlich.
Der
Internet
Anzeigenhauptmeister
Dachregion oder wie auch immer.
zeigt sie alle an.
Ja, das ist der Titel des
Ja.
Videos?
Kein
Geil.
Pardon für Parksünder. Der Anzeigenhauptmeister
Geil.
zeigt sie alle an.
Ja, ich glaube, oh, ich glaube, das ist so ein, ich beobachte auch bei meinen Eltern, explizit auch bei meiner Mutter, liebe Grüße an der Stelle, da ist so ein, wie ich finde, eigenartiges Verhältnis zu das, was wir jetzt hier als Parksünder bezeichnen. So, also klar, gibt es da auch nochmal irgendwie unterschiedliche Szenarien vielleicht, aber so, weiß ich, ich glaube, da wird irgendwas befriedigt im Menschen. Wenn man irgendwie da jemanden so anscheißen kann. So, das habe ich so beobachtet. Und klar, wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, irgendwie eine Einfahrt zum Kinderkrankenhaus zu blockieren. Aber halt, ja, so manchmal denke ich mir so. Ja, ich habe auch neulich nachts tatsächlich, es gab neulich mal wieder eine Nacht, wo ich sehr wenig geschlafen habe. Was eigentlich glücklicherweise super selten vorkommt. Da habe ich mir angeschaut, 13 Fragen, glaube ich. Kennst du safe auch irgendwie, dass dieses Format bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Und das war schon ewig in meiner Watch later und ich habe den Beitrag zu Sollten wir Gefängnisse abschaffen, mir
Ah,
angeguckt.
jetzt
Fand
weiß
ich
ich, welches
damals schon
Format
ultra
du meinst.
interessant. Weißt du welches? Das
Ja,
ist
ja,
so.
ja, ja. Da stehen so, ich glaube, 6 Leute
Ja.
sind es, die sich dann aber irgendwie näher kommen müssen. Irgendwie so 3 sind auf der einen Seite und 3 auf der anderen.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja,
Ja.
habe ich aber nicht
Finde ich
gesehen.
sehr, find ich sehr interessantes Format. Wenngleich es sehr selten dazu kommt, dass ich es schaue, weil ich mich dann doch immer für irgendwas, was mich irgendwie noch mehr excited, entscheide. Aber da habe ich richtig gemerkt, jetzt ist hier Zeit, Alter. 1,5 Jahre lag das, wie so ein Blindgänger. Haben wir vorher gesprochen?
Ja, gute Frage. Oh, da haben wir Internetschwierigkeiten. Leute, das Internet. Ich überbrücke jetzt einfach mal. Aber das Internet hängt. Das ist halt Sekt und
Also
Selters.
ich höre.
Jetzt. Jetzt höre ich dich wieder. Ich habe versucht zu überbrücken mit so einer,
Brechen. Ich hab
mit so
dich so
einer.
brech.
Na, ich hab überbrückt mit so einer Raucherstimme. Ich habe so Arno Dübel-mäßig gemacht, so Sekt und Selters. Das ist der Podcast mit der Internetschwierigkeit. Das seid ihr ja gewohnt,
Ja, ich
meine
hab's gehört sogar
Schätzchen.
tatsächlich.
So Horst Schlemmer-mäßig. Schätze können.
Ich habe bei uns tatsächlich leider als allererstes an Egon Kowalski gedacht. Da merkt man immer noch ganz, ganz frei bin ich noch nicht, aber ich arbeite dran.
Er hat aber auch einen fetten Schwanz,
Ach,
ey.
meine Liebe. Liebe Grüße.
So, magst du drüber reden?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich fühl mich danach.
Ein bisschen Angst.
Das ist du?
Ja, also ganz, ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf ist so, er will die Freundschaft einfach kündigen. Aber es ist so ein ganz, ganz kleiner Part. Ich mir denke, ja, das macht er nicht on air. Das macht er, wie ich ihn kenne, per WhatsApp.
Genau, so wie ich jede andere Beziehung in meinem Leben vorher auch per WhatsApp beendet habe. Das ist typisch für mich, wenn man irgendwann dann in hoffentlich noch ganz vielen Jahren hin an meinem Grab steht, insofern ich irgendwo in Europa beerdigt werde, dann wird man sich das erzählen. Der Mann hat Beziehungen bei WhatsApp beendet, über WhatsApp. Aber spannend, danke fürs Teilen. Ich finde es tatsächlich gar nicht leicht, beziehungsweise herausfordernd, da irgendwo anzufangen, damit es in irgendeiner Form Sinn ergibt. Aber wahrscheinlich ist das vielleicht sogar tatsächlich einer der Kerne des Problems oder der Herausforderungen, die ich da aktuell habe, beziehungsweise mit der ich gerade so ein bisschen sinniere und ein bisschen an der Stelle ist sehr, sehr relativ ausgedrückt. Also im Großen und Ganzen, das, was eingeschlagen hat wie eine Bombe tatsächlich Montagabend, wir waren vom letzten Donnerstag bis letzten Sonntag beim Retreat gewesen, also 4 Tage insgesamt. Und ja, was es mir halt wieder gezeigt hat, ist, wie unglaublich spannend so eine Erfahrung während des Raumes ist, währenddessen der Container offen ist irgendwie, währenddessen man quasi dieses Retreat besucht oder ich dieses Retreat besuche, aber eben was da auch aufgrund dieser veränderten, tja, was ist das, eine veränderte Wahrnehmung, würde ich sagen. Es ist vor allem aber auch eine veränderte emotionale Welt. So fühlt sich das für mich an. Und fühlte sich vor allem in den ersten Tagen sehr so an, was da halt daraus entstehend noch so kommen und teilweise halt, wie gesagt, auch rausbrechen kann. Im Großen und Ganzen geht es um eine Form von Unsicherheit in mir, die sich auf eine relativ subtile Art und Weise gezeigt hat oder sich zeigt und deswegen wahrscheinlich so lange mir unbewusst blieb. Aber trotzdem eine sehr, auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr einschneidende Ausprägung hat. Und das ist, ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen zu beschreiben. Es ist eine Form von Unsicherheit, die an allem zweifelt. Also streng genommen zweifelt nicht die Unsicherheit, sondern der Zweifel ist das Resultat aus der Unsicherheit. Aber es ist quasi so tief in meinem Wesen, und ich will an der Stelle vielleicht tatsächlich das konkretisieren und sagen, im Raum meines Verstandes, meines Egos verankert gewesen. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt weg ist, aber es hat definitiv eine andere Form bekommen, weil es mir so, so, so sehr bewusst war, wurde. Und auch zu ja, wirklich, ich würde es nennen, einem emotionalen nicht Zusammenbruch, das fühle ich nicht, weil irgendwie das, was ich damit verbinde, hat sowas von, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber einer sehr starken emotionalen Reaktion, so möchte ich es nennen, geführt. Und dadurch ist es so wirklich wie an die Oberfläche gekommen. Also diese Metapher fühle ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es ist eine Form von Unsicherheit in mir, die macht, dass ich denke, dass ich fest davon überzeugt bin, dass etwas nicht stimmt. Dass etwas mit mir nicht stimmt und dass etwas mit dem Außen, mit dem Leben, mit den Umständen nicht stimmt. Und ich spüre sehr stark, wie das eine das andere bedingt und das eine aus dem anderen resultiert und wie gesagt, wieder zurückschwappt. Also so eine eine Interdependenz besteht, eine sich gegenseitige Beeinflussung. Und ich würde fast sagen, und ich habe jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, ich habe ein paar Mal darüber geschrieben, also es ist für mich jetzt auch immer noch sehr, es hat eine sehr spannende Facette, gar nicht mal eine herausfordernde, sondern eher eine immer noch sehr frische Facette darüber, die so zu kommunizieren. Und ich will dir schon mal danken dafür, den Raum zu haben. Ich glaube, in diesen Momenten, wo ich würde jetzt sagen, dieser Glaubenssatz, etwas stimmt nicht mit mir, laut wird, sehr viel Raum einnimmt, ist der Zweifel, ist das Hinterfragen der einzige Weg, der für mich Sinn ergibt. Ich glaube in solchen Momenten oder habe in solchen Momenten geglaubt, dass ich den Fehler, der offensichtlich besteht, und es wirkt wahrscheinlich jetzt alles super unkonkret, aber es ist vor allem auch, es ist nicht auf den Bereich Sport oder auf den Bereich Beziehungen oder auf den Bereich Business oder auf den Bereich whatever. Keine Ahnung, was auch immer jeder für sich und jede für sich noch als Bereiche definiert. Es ist wirklich allumfassend. Und deswegen wirkt es für mich auch so groß und deswegen habe ich dir vorhin noch geschrieben, so Bro, da geht gerade extrem viel ab und vor allem ging gestern und Montag extrem viel ab. Und ja, das Einzige, was mir in diesen Momenten blieb, so erscheint es mir heute, wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, ist eben der Zweifel, das ständige Hinterfragen und das Hinterfragen in einer Form, die für mich eine Extreme hat. Also das ist nicht irgendwie, das kommt vom Hundertstel wirklich ins Abertausendstel, ins Millionstel. Ich hinterfrage dann alles. Ich hinterfrage dann, was ich gerade mache und ich hinterfrage gleichzeitig, was die Intention ist, warum ich das gerade mache. Wenn ich da eine Antwort drauf habe, hinterfrage ich wiederum diese Antwort und wenn mir diese Antwort dann offenbart wird, dann hinterfrage ich diese Antwort. So weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann breche ich daraus aus und ich glaube in der Vergangenheit in den seltensten Momenten, also ich würde sagen, in keinem der Momente vor Montagabend bin nicht wirklich richtig bewusst aus dieser Art von Spirale ausgestiegen. Ich glaube, weil ich gewisse Praxen mehr oder weniger auf täglicher Basis in mein Leben integriert habe seit einer gewissen Zeit. Und es ist nicht nur Breathwork, es ist nicht nur Meditation, es ist auch einfach, wenn ich beispielsweise im Außen eine Situation verlasse und zum Beispiel einen Termin habe, dann würde ich sagen, rückblickend betrachtet, bin ich in der Lage gewesen, unbewusst aus diesem Muster auszusteigen. Es ist allerdings nichts gewesen, wo ich sagen würde, ich habe gerade wirklich erkannt, dass mir dieser Zweifel, dass mir dieses Hinterfragen nichts bringt und der Zweifel und das Extreme und auf eine gewisse Art und Weise auch zwanghafte Hinterfragen die eigentliche Verhaltensweise ist, die Leid bringt. Also dass quasi das an sich das Problem ist, wenn wir mit diesen Wörtern argumentieren wollen und ich will das definitiv. Ich glaube, gerade das Muster einigermaßen gut erklärt zu haben, habe ich das Gefühl. Ich bin gerade so ein bisschen dazu veranlasst zu fragen, ob das für dich Sinn ergibt. Oder ob du damit irgendwie, ob du dir darunter irgendwas vorstellen kannst, ohne jetzt zu sagen, dass das ein Muster ist, womit du relaten kannst.
Also, ich kann dir auf jeden Fall folgen. Ich habe gar nicht so reingefühlt, ob ich dem folgen kann. Es ploppen eher so Fragen auf und vielleicht eine Erkenntnis. Und die erste Frage war, du hast von einem offensichtlichen Fehler gesprochen, der in dem Moment da ist. Und bei mir war die Frage, was du genau damit meinst. Also ob es wirklich ein offensichtlicher Fehler ist, den du auch an irgendwas festmachen kannst. Oder ob es einfach, und einfach meine ich gar nicht abwertend, einfach nur das Gefühl ist, dass hier gerade ein Fehler vorliegt und dieses Gefühl so stark ist, dass dieser Fehler ja wohl offensichtlich vorliegen muss. Oder ob es wirklich konkret was ist, wo du sagst, das ist definitiv ein Fehler. Das war die, ich glaube, das war die Frage, die aufgeploppt ist. Und dann waren so Gedanken wie, können zwei Dinge gleichzeitig bestehen, was jetzt eine rhetorische Frage ist, wenn wir davon ausgehen, dass es nur ein Hier und Jetzt gibt? Und ist Zweifel gleich Hinterfragen? Ist Hinterfragen gleich Zweifel? Tendierend zu der Antwort Nein. Und irgendwie so der Impuls, dass sich das eher nach reinem Bewusstsein anhört, Dinge zu hinterfragen, dahinter zu kommen, hinter das dahinter zu kommen, hinter das dahinter zu kommen. Also irgendwie fühle ich schon, dass das irgendwie leidvoll ist. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl von, aber mehr Bewusstsein geht doch eigentlich gar nicht, als zu gucken, okay, warum mache ich gerade, was ich mache? Okay, das ist mein Warum gerade. Ist es wirklich mein Warum? Ja, weiß ich nicht. Okay, warum weiß ich es nicht? Ah, okay, deswegen weiß ich es nicht. Weiß ich es wirklich deswegen nicht? Also irgendwie ist das für mich die Form von Bewusstsein. So, ich gucke, was gerade da ist. Ich gucke dahinter, was als erstes aufploppt. Und ich gehe einfach immer tiefer in meine Facetten, in mein Sein rein. Und lege vielleicht drüber, dass das ja auch falsch sein muss, weil ich ja gerade sowieso in dem State bin von alles ist irgendwie gerade falsch. Aber ist es wirklich falsch oder ist es einfach der Glaube oder der State, in dem du oder wir uns gerade befinden? Und ist es nicht genau richtig, da immer tiefer reinzugehen, um Verständnis für sich selber zu bekommen? Und ist das Leid, was du dadurch erfährst, wirklich anhand des Hinterfragens entstanden oder anhand des Glaubens, den du hast bezüglich des Hinterfragens? Also, und auch da Tendenz, dass das Leid nicht vom Hinterfragen führt oder vom Zweifel, sondern von dem, was du diesbezüglich glaubst, dass es nicht gut ist, alles zu hinterfragen, dass es nicht in Ordnung ist, Zweifel an allem und jedem zu haben, dass es nicht gut ist, die Antworten, die du dir aufs Hinterfragen gibst, erneut zu hinterfragen, dass es nicht gut ist, Schicht für Schicht abzulegen, um in die Tiefe zu gucken. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Punkt ist, der zu Leid führt. Gar nicht das Hinterfragen oder der Zweifel an sich. Denn Zweifel ist ja, weiß ich nicht, erstmal nur Zweifel, auch wenn es natürlich das Gegenteil von Vertrauen ist. Aber auch das ist ja erstmal nichts Schlechtes, an gewissen Stellen im Leben zu sagen. Und ist es vielleicht gar nicht, ich vertraue nicht, sondern ich würde schon gern vertrauen, aber ich glaube, ich brauche gerade ein genaueres Hingucken und ich brauche gerade mehr Tiefe, um für mich rausfinden zu können, ob ich dem Ganzen vertrauen kann oder nicht. Was für mich nicht der Gegensatz ist von, ich vertraue nicht. Sondern ich glaube, manchmal schließt das eine das andere nicht aus. Das waren so meine Gedanken, ohne jetzt für mich reinzufühlen, ob ich ähnliche Situationen kenne, und auch gerade gar nicht das Bedürfnis habe, da reinzufühlen, sondern einfach das gerade zu teilen, was bei mir da gerade aufgeploppt ist. Und vielleicht geht das ja mit dir in Resonanz oder macht das irgendwas oder beantwortet das deine Frage, ob das für mich Sinn ergibt?
Ich glaube, es beantwortet meine Frage, ob das für mich Sinn ergibt. Ich glaube, du hast an sich schon ganz gut greifen können, was ich damit meine. Allerdings im Groben. Ich fühle die Ansätze. Ich will aber gleichermaßen auch sagen, dass ich andere Ansichten habe in Bezug auf jetzt mein Thema, in Bezug auf mein Problem. Wo fange ich an? Wo setze ich an? Also ich habe schon den Impuls, dass quasi für mich richtig zu stellen, wie ich das sehe. Für mich ist die Energie des Zweifelns definitiv das, was du gesagt hast, also was du unter anderem gesagt hast, nämlich fehlendes Vertrauen. Und gleichermaßen will ich hier nicht in 0 oder 1 oder schwarz oder weiß aufmachen. Das heißt, ich würde sagen, aus meiner Perspektive in Bezug auf dieses gerade beschriebene Phänomen, ist nicht jedes Hinterfragen ein Zweifel, aber jedes intensive Zweifeln ist geschmückt und begleitet durch extremes Hinterfragen. Und daraus entsteht das Leid. Es sind nicht die Antworten für mich. Warum? Weil die Antworten völlig nichtig werden. Es geht nicht mehr um die Antworten. Es geht mir nicht mehr um das, was darunter liegt, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Es geht mir nicht mehr um eine Reise zu mir selbst. Es geht mir, also vielleicht glaube ich das oder hab's geglaubt bis Montagabend, das will ich gar nicht ausschließen. Aber es führte zu, also in allen Momenten, in denen ich mich jetzt gerade bewusst zurückerinnern kann, wo ich genau dieses Muster gespielt habe und praktiziert habe, führte das nicht zu sowas wie, ah, nice. So zu dieser Energie von, ah, nice, ich kenne mich, lerne mich gerade nicer kennen, besser kennen. Ich gucke so ein bisschen hinter den Vorhang. Keine Ahnung, warum finde ich es eigentlich so nice, hier auf dieser Insel zu leben? Warum macht es mir so viel Spaß, mit Mona zusammen zu sein? Warum irgendwie mache ich die Dinge, die ich mache? Das ist für mich eine völlig andere Energie und wohl bemerkt eine meiner Meinung nach sehr, sehr nice, positive, produktive, fließende Energie, sich auf diese Art und Weise kennenzulernen. Aber das ist nicht das Ding, was ich gerade beschrieben habe. Deswegen kann ich für mich ganz klar beantworten, das, was Leid verursacht, und ich betone wirklich Leid. Ich hatte am Dienstag, glaube ich, ein Gespräch mit einem Freund dazu, der das erste Mal dieses Wort also in dem Zusammenhang in meinen Kosmos irgendwie gebracht habe. Und ich habe ihn dann so gefragt, so, was verstehst du unter Leid? Und meine Definition nach 3 Tagen ist, Leid wird dann verursacht, wenn sowas wie Schmerz, Angst oder diese Form von Emotionen nicht gesehen oder und nicht fließen lassen gewähren vor allem, nicht fließen gelassen werden können. Partizip 1. Liebe Grüße, Frau Wolf. Das ist Leid für mich. Also ich resoniere definitiv mit diesem Begriff, auch wenn das jetzt gerade nicht Gegenstand deiner Frage war. Aber für mich ist es ganz klar das Muster des Hinterfragens, was Leid verursacht. Warum ist das Muster da? Weil ich denke, etwas stimmt nicht. Ich glaube, du hast die Fehlerthematik am Anfang aufgemacht, die ich ultra spannend finde. Da sind wir, glaube ich, sehr einer Meinung. Ich glaube, wie hast du es gesagt? Ich glaube, dass es eher ein allgemein einnehmendes Gefühl, und streng genommen ist es kein Gefühl, sondern ein Glaubenssatz, dass etwas nicht stimmt, was zu dem Gefühl führt, dass meine Realität scheiße ist in dem Moment. Und auch das ist streng genommen kein Gefühl, aber ich konnte es nicht anders konkretisieren, bis ich jetzt diese Realisation durch die. Naja, es ist tief, am allertiefsten fühle ich, dass es Angst ist. Und auf Glaubenssatzebene, wenn wir so differieren wollen, ergibt für mich am allermeisten Sinn, ist für mich am allerehrlichsten, und das ist für mich bei innerer Arbeit mittlerweile extrem wichtig. Da so ehrlich es mir geht, hinzuschauen. Und das ist die Tatsache, dass etwas mit mir nicht stimmt. Das ist der Glaubenssatz. Mit mir stimmt etwas nicht. Genau so, wie ich sage. Es ist etwas nicht richtig. Du denkst nicht richtig. Du fühlst nicht richtig. Du handelst nicht richtig. Ja, das ist es eigentlich, basically. Und ja, ich weiß nicht, was es gerade emotional bei dir oder auch bei unseren Hörern und Hörerinnen auslöst, aber für mich ist das ja ein Brett, eine Hausnummer. Das so in dieser Blankheit und Nüchternheit und Klarheit gesehen zu haben. Projiziert. Ich habe so ein bisschen Themen irgendwie heute mit den Verben projiziert bekommen zu haben. Alter. Das war un. Also ich würde sagen, von der emotionalen Ausprägung, ich mag immer gerne, ganz gerne so diese Vergleiche, gab es lange nicht mehr so einen krass schmerzhaften, ich betone schmerzhaften Realisationsmoment. Es gab während des Retreats einige davon, einige kannte ich, die meisten kannte ich tatsächlich. Also den Inhalt oder die Message, die dahinter versteckt ist. Und das war teils schmerzhaft, teils wunderschön. Am Ende des Tages hat es aber irgendwie alles eine ähnliche Farbe. Das, was ich da Montagabend durch Sharing und am Ende des Tages durch Gespräche mit Mona offenbart bekommen habe, hatte auf jeden Fall eine andere Dimension und eine andere Ausprägung. Und ja, ich bin teils sehr, sehr stolz auf mich, wie ich damit umgehe, vor allem heute, weil ich wirklich das Gefühl habe, gerade das gut greifen zu können und auf eine sehr produktive Art und Weise damit umzugehen und auch gewisse, ich nenne es mal Handlungsanweisungen oder einfach eine Kurskorrekturplanung für mich emotional, wie aber auch intellektuell oder mental gerade aktuell zu haben. Will aber trotzdem betonen, dass das ja jetzt heute der Fall war. Gestern zum Beispiel, wie gesagt, war super herausfordernd. Ich war unglaublich low energy und ich habe einfach ein riesiges Thema, das zu akzeptieren. Ich habe ein unglaubliches Thema damit, wenn ich nicht die Dinge tun kann, die ich tun will. Ja, sag gerne mal, weil es soll immer noch ein Gespräch sein, aus meiner Perspektive. Sag gerne mal, ob du fühlst, dass ich da weiter reingehe oder willst du was dazu sagen oder wollen wir über unsere Weihnachtsgeschenke sprechen, die wir 2024 verschenken wollen? Das sollte nicht ab despektierlich oder irgendwie abwertend oder
Ich
so klingen.
weiß, ich weiß. Ich glaube, ich kenne dieses Muster, einen Gag zu machen, wenn es um ernste Themen geht. Und damit sage ich gar nicht, dass es ein Muster ist, sondern bei mir ist es manchmal ein Muster. Um ehrlich zu sein, habe ich dir einfach sehr, sehr aufmerksam zugehört. Bin auch sehr, sehr dankbar fürs Teilen. Da ploppt da irgendwie gar nichts auf. Was nicht heißt, dass es mir am Arsch vorbeigeht, sondern einfach, ich war im Hier und Jetzt, habe einfach zugehört, habe einfach fließen lassen. Und ich glaube, was gerade da ist, ist die Frage, was dir in Bezug auf diese Erkenntnis, diesen Glaubenssatz, diese Emotionalität am meisten dient. Ich glaube, das ist das, was gerade da ist. Also. Und du hast jetzt die Frage gestellt, ob du da tiefer reingehen sollst, ob wir über Weihnachtsgeschenke reden. Ich glaube, die Frage, was dir am meisten dient, war eher allgemein gehalten. Also gar nicht in Bezug auf unser Gespräch jetzt. So, weil ich glaube, ich bei mir so, also Erkenntnis ist ja immer geil. Also jetzt vielleicht auch nicht immer. Aber dann ist ja meistens so die Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Und vor allem auch so, was brauchst? Also wenn ich halt feststelle so, und das passiert bei mir ja auch, ich habe einen Glaubenssatz von, oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen, ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade nicht geliebt, dann ist immer so, okay, dass es gerade da ist, ist voll schön. Und es gibt auch da einen sehr, sehr großen Teil in mir, der glaubt, mehr brauchst gar nicht, als das wahrzunehmen, als das zum Ausdruck zu bringen. in welcher Form auch immer. Aber manchmal dient es ja doch zu gucken, okay, fühlt sich's für mich gerade stimmig an zu gucken, wo das herkommt? Fühlt sich's für mich gerade stimmig an zu gucken, wie ich jetzt damit umgehe? Fühlt sich's gerade stimmig an zu gucken, wie ich so eine Situation vielleicht in Zukunft vermeiden kann? Fühlt sich's gerade stimmig an zu gucken, was das gerade mit mir macht? Und da ist ja die Palette komplett offen. Also nach diesem Gefühl gibt es ja jeglichen möglichen weiteren Schritt. Und das meine ich, glaube ich, mit was dient dir in Bezug auf dieses Gefühl, diesen Zustand, diese Erkenntnis am meisten? Weißt du, was ich meine?
Absolut, Bruder. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das sagst. Ich habe vor 2 Wochen versprochen, so bedingungslos ehrlich, wie es möglich ist, zu sein. Ich will einmal kurz teilen, dass ich glaube, dass sich unsere Herangehensweisen wahrscheinlich in diesem Punkt mit am, also so wirkt es für mich. Ich bin super offen für jegliche Richtigstellung durch dich. Also ich glaube, ja, es kann reichen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, fürs Erste, um in den jetzigen Moment zu kommen, um zu akzeptieren, was ist, und definitiv darf ich da lernen in diesem Bereich, ist es wichtig, dass ja, so widerstandslos es uns möglich ist, anzuerkennen, was gerade ist. Es ist nenn es jetzt mal den Schritt Null, also einen Schritt davor, nochmal wichtiger oder nochmal schöner. Und ich glaube, das ist das, weshalb das bei mir so lange gedauert hat, was auch immer lange ist, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es lange gedauert hat für die Dinge, die ich schon gemacht habe und für die Reise, die ich hinter mich gebracht habe. Wenn man diese Dinge sieht, weil damit startet alles. Das so zu sehen, wie es ist, wenn das nicht da ist, dann sind wir in einer unbewussten Inkompetenz. Dann sind wir im Blindflug. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, wir sind also unser Default, unser Normalzustand ist Blindflug. Und für mich schließt Blindflug nicht fehlende Achtsamkeit aus. Aber ich glaube einfach, dass jeder von uns und jede von uns blinde Flecken hat. Und die sind deswegen blind, weil man sie nicht sehen kann. Das heißt, also ich habe auch jetzt noch blinde Flecken und ich bin mir sicher, dass du auch jetzt blinde Flecken hast. Da können wir noch so viel meditieren oder noch so lange gereist sein. Ich glaube, das hat jeder. Das heißt, das ist erstmal irgendwie, das ist für mich erstmal wichtig, um diesen kompletten Prozess, diese Kaskade, die sich dann vielleicht in Gang setzen und schalten darf, loszutreten. Das ist auf jeden Fall passiert. Und meine Perspektive darauf ist, deswegen finde ich diese Fragestellung, die du aufgemacht hast, so krass interessant, weil genau das habe ich zu Mona und gestern auch im Sharing Circle bei der Integration auch gesagt. Ich hab jetzt diesen Prozess von 4 Tagen durchgemacht, der eine absolute Achterbahnfahrt war, und extrem viele neue Dinge, und wirklich schmerzhafte Realisationen mitgebracht hat. Was mache ich jetzt damit? So. Und um auf den Anfang des Monologs dieses Parts jetzt zu kommen, ich persönlich glaube, und es ist definitiv durch das Gespräch am Dienstag mit dem Freund auch bestärkt worden, weil es für mich einfach Sinn ergibt, weil es für mich total Sinn ergibt und weil es für mich auch das Zusammenspiel zwischen Verstand, und der ganzen Glaubenssatzebene und dem Körper in seinen Sensationen, in seiner Intelligenz, der alles, was wir erlebt haben, ich in meinen 27, du in deinen 37 Jahren, gespeichert haben. 37 oder 38, Bro?
38.
Ja, ich wusste doch, Alter, ich wusste doch. Entschuldige bitte.
Das ist witzig, weil wir sollen ja auch nicht uns heute Morgen auch über dein Alter unterhalten. Das ist einfach aus dem Grunde, weil sie fragte, ob ich weiß, wie viele Jahre Chantal und du auseinander sind. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe lange überlegt, habe gesagt, maximal 7. Ich glaube, sie ist
Exakt
20,
richtig.
vielleicht 21. Und dann meinte Sonja, ist Maurice nicht 26? Und dann habe ich irgendwann beendet mit, ich glaube 27, aber weiß ich doch auch nicht.
Ich bin eigentlich der Mensch, der sich tatsächlich die Geburtsjahre merkt. Und ich erinnere mich,
Ach,
dass
krass.
ich eigentlich immer von 87 ausgegangen bin. Ja, weil das ist für mich nachhaltiger, weil nächstes Jahr sitze ich wieder hier und stelle mir wieder die Frage und sage dann, Mensch, hier 38, du bist schon 39. Also 86 war es, ne? Nochmal
85.
für die Kartei.
85.
Hä, bin ich mit einem Klammersack gepudert, Alter? 85? Wir haben. Ach ja, klar, er gibt ja Sinn 24. Ja, 85. Okay. Ich glaube, jetzt geht's die Treppe runter. Ich persönlich glaube, und vor allem in Bezug auf mein aktuelles Thema, und ich glaube, es bedarf da einer gewissen Differenzierungskompetenz, aber ich glaube, wir als Menschen dürfen sensibel sein für, in welche Richtung tendieren wir eher. Ich beobachte sehr, und mir ist oder ich glaube, dass das eine Projektion vom Innen aufs Außen ist, dass Leute, die sehr tief in, also vor allem auch hier auf der Insel, die sehr tief in der emotionalen Heilungssparte, also ganz viel Körperarbeit beispielsweise machen, ganz viel Breathwork, vielleicht auch Psychedelika, keine Ahnung, Kundalini-Activations, Reiki, Schmerztherapien, also ich nenne es jetzt mal Bottom-up, arbeiten, haben vielleicht tendenziell eher die Tendenz, das ganze Persönlichkeits-, das ganze kognitive Persönlichkeitsentwicklungsthema ein bisschen außen vor zu lassen. Gleichsam auf der anderen Seite steht die Sparte, die nur über Mindset, nur über Glaubenssatz, nur über Konzepte, nur über es ist wichtig, wo ich irgendwie herkomme, was jetzt ist und was sein soll. Und das komplette, also das komplette, die komplette Frage, wie eigentlich mein Körper darauf reagiert, was eigentlich mir gerade meine Intuition sagt, was eigentlich mir gerade mein Gefühl in meinem Körper sagt, auf die kognitive Frage oder auf die kognitive Antwort, die ich mir gerade vermeintlich gebe, das außen vor lässt. Und außen vor ist jetzt spitz zugesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, seine eigenen Tendenzen zu kennen. Deswegen kommt das Balance-Thema, seitdem ich auf der Insel bin, so, so sehr zu mir, wie das noch nie in meinem Leben war, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, also ganz klar, in meiner Fragestellung ist es, darf ich das, und es macht mir gewissermaßen Freude, weil ich glaube, gut darin zu sein, das an der Stelle zu lösen, wo es entsteht. Beziehungsweise, ich kann nicht 100% sagen, wie und wo und wann es entstanden ist. Sicherlich ist es nicht nur in meinem Kopf entstanden, sicherlich wird es reale Lebensgeschehnisse in meiner Vergangenheit gegeben haben, die dazu geführt haben, dass ich diesen tiefen Zweifel in mir habe, weil der mehr über, wie ich aussehe oder sonst was hinausgeht. Also streng gesagt ist es überhaupt nicht diese Sphäre, sondern es ist diese innerliche Sphäre, diese nicht offensichtliche Sphäre. Und ich glaube, deswegen habe ich so lange das nicht gesehen. Das wird irgendwo herkommen. Und ich habe Erklärungsansätze dafür. Da nähern wir uns wieder so ein bisschen an. Ich glaube, sich zu kognitiv diese Erklärungsansätze zu. Also je mehr die Unsicherheit zunimmt, ob ich weiß, dass das daran oder an diesem Geschehnis lag, desto unwichtiger ist es meiner Meinung nach, sich diese Frage abschließend zu beantworten. Auch das nochmal kurz gesagt, das ist meine Perspektive darauf. Ich glaube, es ist aber immens wichtig, von Zeit zu Zeit sich die Frage zu stellen, warum etwas ist, wie es ist. Warum ich jetzt gerade zum x-ten Mal da sitze, 27 Seiten in meinem Journal übertrieben ge gesagt vollschreibe und mich genauso beschissen fühle wie vorher. Oder mich noch beschissener fühle. Und dieses Beschissenheitsgefühl sogar hinterfrage, weil ich ja alles hinterfrage. Der Zweifel ist omnipräsent. Das ist die Quintessenz aus diesem Muster. Der Zweifel ist in diesen Momenten omnipräsent. Und deswegen bin ich der Auffassung, ganz, ganz klar, also wenn wir das so separieren wollen, und ich fühle das sehr so zu separieren, weil es das Ganze bildlich macht, die Emotion, die in meinem Körper hochgekommen ist, war Trauer vor allem auch. Es ist gar nicht zwangsläufig immer Angst, glaube ich, gewirkt. Zumindest in dem Moment der Realisation war es Trauer. Wir sind hier angekommen, also wir saßen im Restaurant und hatten dieses Gespräch, wo wir einfach eingecheckt haben, wie wir es oft machen, und dann habe ich halt wieder von meinem Tag erzählt, was ich so gemacht habe und wie sehr mich teilweise diese Spiralen in meinem Kopf, diese Gedankenstrudel Und diese ständige Hinterfragen und noch mehr Wissen und noch mehr bam, 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 bam. Wie es mich mitnimmt und dann hat halt Mona, ja, ich weiß nicht, in welchen Modus sie da geschaltet ist, aber ich bin ihr wahrscheinlich wie für wenig andere Dinge so dankbar wie für diese folgenden 20 Minuten dann, weil sie mich gefragt hat, was glaubst du eigentlich, was für ein Glaubenssatz dahinter steckt? Und dann weiß ich noch ziemlich genau, habe ich geantwortet, ich glaube, der Glaubenssatz ist, wenn ich nur tief genug grabe, finde ich die Lösung. Und Lösung bedeutet in dem Zusammenhang, dann kann ich den Fehler beheben. Und dann meinte sie, das ist kein Glaubenssatz. Dann habe ich es am Anfang nicht verstanden so richtig. Und dann meinte sie so, darf ich dir spiegeln, was da für mich frequenziell rüberkommt? Du glaubst, du bist nicht gut genug. Und ich saß da und habe mich so klein gefühlt, also wirklich klein, machtlos. Am Boden, wie ein Käfer, wie ein kleiner Junge. Ich gesagt habe, ja, können wir bitte nach Hause fahren? Sind wir nach Hause gefahren? Wir sind da oben 50 Meter von hier abgestiegen. Und ich war sehr bedrückt, würde ich sagen, in dem Moment. Es war ein tiefes, drückendes Gefühl. Und sie sagte zu mir, du bist so geliebt. Und dann habe ich gesagt, ja, von dir vielleicht. Und ich habe gemerkt, wie sie ultra gehittet hat in dem Moment. Und mich hat es nicht nur gehittet, weil sie so gehittet hat, sondern weil das der besagte Realisationsmoment war, von dem ich jetzt, glaube ich, dreimal gesprochen habe. Ich bin instant in Tränen ausgebrochen, und habe mich so minderwertig, so klein, so. Ich glaube, ich hatte selten in meinem Leben so sehr, wie du es auch gerne mal irgendwie in vorigen Podcasts gesagt hast, den kleinen Maurice vor mir. Diese Machtlosigkeit. Diese Minderwertigkeit, dieses tiefe Gefühl, wirklich zu glauben, wie weltfremd. Und ich will mich nicht dafür verurteilen, dass ich das glaube. Ich versuche da gerade sehr sensibel, wenn auch jetzt nicht dogmatisch, aber schon sensibel dafür zu sein, dass ich mich nicht für dieses Glaubenssystem, was ich hatte, verurteile, wie weltfremd, ablehnend, separierend ist es, von diesem Gedanken, von diesem Glauben so sehr überzeugt zu sein. Und ich glaube, dann war ich noch ungefähr 25 Minuten wach, von denen ich 20 Minuten einfach wirklich nach links in Embryonalstellung gelegen habe, bin eingeschlafen. Und ja, das hat basically die komplette, diesen kompletten Integrations Prozess im Wesentlichen sehr krass bestimmt und du sagst es, Erkenntnis kann, ich weiß nicht genau, wie du es gerade gesagt hast, aber so im Sinne von kann extrem wertvoll sein und da glaube ich sehr dran. Auch das ist Interpretationsfrage, aber ich bin absolut zugetan zu sagen, dass das super, super, super wertvoll ist und mir auf eine gewisse Art und Weise so sehr eine Lösung, so sehr eine Erklärung, vor allem eine Erklärung, weniger eine Lösung, eine Erklärung für das liefert, was ich da hatte. Und das fühlt sich, wie gesagt, ich kann nicht absprechen, wie sehr das emotional herausfordernd war in den letzten Tagen. Aber das Schöne und das, also nicht nur das Schöne, sondern halt vor allem auch das Interessante ist halt in diesen Momenten, wo nur noch fließt, da tut gar nichts weh. Also, ja, da tut was weh. Es ist schwierig, das zu differenzieren. Ich glaube, du kannst aber sehr relaten damit, was ich sage.
Ja.
Aber es hat nicht mehr die Leitfrequenz. Es hat nicht mehr die Frequenz von Leiden, von ich kann nicht mehr. Also es kann die Frequenz von ich kann nicht mehr haben, aber dann ist es dieser, okay, ich bin auch nur noch da. Das ist das hat auch auf eine gewisse Art und Weise was unglaublich Präsentes, weil es so einnehmend ist. Es ist so unglaublich einnehmend, dass nichts anderes da ist.
Ich
Und
glaube,
ja, gerne.
einfach nur den einen Gedanken, den ich gerade sehr fühle. Ich glaube, vorher, wenn es leidvoll ist, hat es die Frequenz von ich kann nicht mehr. Und ich glaube, in dem Moment, wo es fließt, zumindest aus eigener Erfahrung, hat es die Frequenz von endlich. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut.
Ja, gehe ich auch mit.
Und
Gehe ich
es
auch mit.
ist immer noch schmerzhaft, aber es ist irgendwie so ein, oh, es löst sich gerade. Oh. Oh fuck, ich gebe mich jetzt einfach hin. Ja, irgendwie endlich. Und nicht mehr das Gefühl, ich kann nicht mehr, sondern eher so, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich lasse es jetzt einfach fließen. Ich wollte gar nicht großartig unterbrechen. Ich hatte das Gefühl, du bist noch im
Ja,
Flow.
gehe ich auf jeden Fall mit. Also das ist sicherlich auch eine Frage der Interpretation der Wörter. Aber ja, fühle ich, es ist eigentlich, ich kann nicht mehr. Es ist eher überwältigend, also wenn ich an wirklich einprägsame Momente denke. Dann hat es eher was Überwältigendes, aber was Überwältigendes bedeutet halt auch nicht, ich kann nicht mehr. Das ist deswegen sehr, sehr wertvoller Einsatz. Ja, ich glaube tatsächlich ziemlich gut, wie ich gerade fühle, das zusammengefasst zu haben. Weil ich, also was mir wichtig ist, weil ich spüre, wie relevant das für mich ist, wie wichtig das gerade für mich ist, diesen Prozess durchzumachen. Deswegen, ja, halt auch für jetzt beispielsweise meine Eltern, falls sie den Podcast hören. Ich denke, meine Mutter wird ihn in jedem Fall hören. Und jetzt auch für dich als meinen besten Freund. Das ist einfach, also das ist jetzt nicht der Grund, nicht der Hauptgrund, weshalb ich es gemacht habe, aber ich mag diese Idee von, wir teilen, was wir erleben. Auch da kommen wir der Kernidee dieses Formats wieder nah und das ist was ganz, ganz Wesentliches. Und über die letzten 7 Tage hinweg, heute vor 7 Tagen, vor einer Woche hat das Retreat gestartet, ist das mit der, also ist diese Sache, die ich gerade die letzte Stunde beschrieben habe, die mit der stärksten emotionalen Ausprägung, mit der größten Kraft an Realisation, mit dem größten Schmerz, mit der größten Verblüffung, mit Abstand das Überraschendste, und mit großem Abstand das, was, glaube ich, mein Leben am stärksten beeinflussen wird, fortan. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wann du es gefragt hast, ich glaube, auch gerade aber, was machen wir damit? Das ist nämlich auch meiner Meinung nach sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das habe ich aber gerade auch schon beantwortet, dass ich auf jeden Fall spüre, dass das definitiv ein Glaubenssatzthema ist. Und das findet nicht alleinig auf dieser Ebene statt, das will ich nicht sagen, aber es ist ein Spiel von Prozentualitäten meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn du ja, extrem viel feststeckende Energie in deinem Körper hast, weil du irgendwas nicht loslassen kannst, sei es ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin, irgendwelche Dinge, irgendwelche wirklich schwerliegenden Dinge aus deiner Kindheit oder dich vielleicht nie damit beschäftigt hast oder konntest, dann sehe ich diese Sache eher auf emotionaler Ebene, auf Körperebene. Das finde ich, macht es für mich greifbarer. Aber das, was bei mir dieses Leid verursacht hat und deswegen, ja, bin ich vor allem auch für dieses Gespräch am Samstag, am Dienstag extrem dankbar. Es ist definitiv eine Sache, die auf Glaubensebene entsteht. Ich bin in diesen Momenten nicht in der Lage gewesen zu sehen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich bin in diesen Momenten nicht in der Lage gewesen, proaktiv zu entscheiden, was ich glauben will oder was ich nicht glauben will. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mich unterbewusst, meiner Meinung nach ist es unterbewusst, weil ich würde nicht sagen, dass es bewusst ist oder gewesen ist, für den Zweifel entschieden habe. Aber genau das ist das, was mein gesamtes System gemacht hat, immer wieder und wieder und wieder. Und deswegen, also deswegen bezeichne ich es auch als blinden Fleck, weil es hätte ich quasi das Gefühl und die Perspektive, vor allem die Perspektive von jetzt, hätte ich mich anders entschieden. Und ja, habe ich nicht. Deswegen kommt jetzt der Realisationsmoment. Nicht vor einem Jahr oder wann auch immer. Aber auch das ist eine Perspektivfrage. Hätte ich auch nächstes Jahr irgendwo bei Psychedelika oder sonst was kommen können. Und jetzt ist er heute gekommen. Beziehungsweise vor 4 Tagen. Und ja, Bro, here we are, Alter. Ich tausche jetzt mal kurz die Kopfhörer, weil die alle gehen. Und dann. Ja, glaube ich, bin ich fürs Erste mit meinem Monolog tatsächlich durch. Ich bin. Ja. Ich bin sehr gespannt, oder wenn du irgendwas noch dazu sagen willst, Fragen, Anmerkungen, sagen, deine Perspektive. Bin ich da sehr dankbar und offen für.
Mega gern. Ich mag auf jeden Fall eine Frage stellen, aber ich stelle die am Ende, weil ich sonst vielleicht. Ja, mach ruhig Kopfies. Ich stelle die Frage ja noch nicht. Ich stelle die ganz bewusst am Ende, weil ich sonst vielleicht meine eigene
Der stecht.
Sicht.
Ja, perfekt,
Ja.
Alter.
Also ich stelle die
Kannst
Frage
du
erst. Ja, ich
Kopfhörer?
höre dich. Ich
Über
höre dich.
Mikrofon?
Ja.
Top.
Ich habe auf jeden Fall eine Frage, ich mag die aber am Ende stellen, damit ich meine Sichtweise teilen kann, weil ich das Gefühl habe, sonst entgleiten mir gewisse Dinge. Und vielleicht ist es jetzt weird, weil es irgendwie zusammenhanglos ist, aber ich mag so ein bisschen eine Armada rausballern an Dingen, die gerade da sind. Also erstmal bin ich mega dankbar, dass du es geteilt hast. Ich kann extrem krass damit relaten. dockt sehr bei mir an. Ich glaube auch, was du auch gesagt hast. Wir haben alle blinde Flecken. Gleichermaßen, glaube ich, geht es nicht darum, alle blinden Flecken aufzulösen. Weil auch da ich mit Sonja die Tage ein spannendes Gespräch geführt habe über hier und jetzt und über Perspektiven. Und ich glaube, wenn wir einen blinden Fleck finden wollen, dann finden wir den. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir einen gewissen, ich nenne es jetzt mal, Ansätzen, wie wir mit Erkenntnissen umgehen, wahrscheinlich manchmal sehr weit auseinander sind. Ich glaube, was das Wichtigste ist, und davon bin ich sehr überzeugt, Dinge ganzheitlich aufzulösen. Also nicht nur zu sagen, okay, das ist ein Glaubenssatz, den löse ich jetzt irgendwie auf der Glaubenssatzebene, sondern eben den Körper mitzunehmen, weil gespeichert sind die Emotionen im Körper. Und wenn ich einfach kognitiv rangehe und gucke, wo kommt der her? Und auch da mag ich mal in Frage stellen, ob wir wirklich wissen, was der Auslöser ist, weil ich glaube, wir können uns seltenst bewusst an das erste Mal, ich bin nicht gut genug erinnern. Und ich glaube, 99% aller Glaubenssätze, die uns im Weg stehen, führen auf, ich bin nicht gut genug zurück. Da liegt dann häufig was drüber, so wie du es jetzt mit dem Gespräch mit Mona geschildert hast. Aber was in Wirklichkeit da ist, ist das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht geliebt. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht wissen, wann haben wir das zum ersten Mal gefühlt. Vielleicht auch, weil wir es bewusst verdrängen wollen. I don't know. Deswegen glaube ich, es ist schwer, es da zu lösen, wo es entstanden ist. Weil am Ende ist ja alles ein Glaubensspiel. Also wir erfahren, was wir glauben, und wenn wir glauben, da ist es zum ersten Mal entstanden, dann ist das nun mal für uns persönlich ein Fakt. Und dann können wir das da lösen. Meine Erfahrung ist, und deswegen auch immer im Hier und Jetzt, so, es gibt für mich kein Lösungsmuster, das immer funktioniert, sondern am wirkungsvollsten ist es, im Hier und Jetzt zu gucken. Was fühlt sich gerade stimmig an? Will ich reingehen? Will ich gucken, welche Situation gerade getriggert ist? Und du wirst immer eine finden. Oder einfach, wie will ich jetzt damit umgehen? Und dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Holy fuck. Also es gibt wenig Dinge, die mir vertrauter sind. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass wir nicht bewusst uns in den Situationen entscheiden können, dass es herausfordernd ist. weil unser Körper ein Muster angelegt hat, wie er mit diesen Gefühlen umgeht. Weil ich glaube, nein, ich bin davon überzeugt, es gibt kein schmerzvolleres Gefühl als ich bin nicht gut genug. Und wir versuchen dieses Gefühl zu verhindern, indem unser Körper Muster anlegt, damit wir damit klarkommen. Bei mir zeigt sich das häufig in Beziehungen, wenn ich dieses Gefühl habe, dann agiere ich nicht, wie ich es in dem Moment fühle. Ich spreche es teilweise nicht aus, obwohl ich weiß, das ist gerade das Richtige, sondern ich ziehe eine Mauer hoch, ich mache zu, ich gehe auf Abstand, weil ich das immer schon gemacht habe in meinem Leben und das ist mir vertraut. Und es ist keine bewusste Entscheidung. Und was mir einfach hilft und um aufzumachen, dass ich nicht immer dazu tendiere, da reinzugehen und das Schicht für Schicht aufzulösen, liegt daran, dass einer meiner größten Punkte ist, ich kämpfe mein ganzes Leben um Verständnis. Wirklich, egal welche Situation ich nehme, selbst wenn es so banale Dinge sind wie Fußball und der Freistoß und der Einwurf gegen uns entschieden wurde, dann ging es mir nicht darum, dass der Freistoß für uns gepfiffen wird, sondern dann reicht es mir, wenn der Schiri sagt, habe ich gesehen, aber ich habe es jetzt falsch entschieden. Mein ganzes Leben geht um Verständnis, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu. Ich bin anders als andere. Ich war ein anderes Kind. Ich bin immer aufgefallen. Ich habe das immer gespiegelt bekommen, auch von meinen Eltern. Nicht absichtlich, nicht auf eine negative Art und Weise. Aber allein dadurch, dass ADHS so ein großes Thema war, wurde dieser Samen immer mehr gepflanzt von du bist halt anders. So, ich habe Tabletten bekommen. Nochmal, ich bin meinen Eltern in keinster Weise böse. Aber all das hat dieses Gefühl verstärkt. Das führte dazu, dass ich konnte das nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, warum ich anders bin. Warum ich derjenige war, der anders ist, der anders behandelt wird. Konnte ich nicht. Und deswegen ist dieses Verständnisthema so groß in meinem Leben, dass ich um Verständnis kämpfe. In jeglichen Situationen, wenn Meinungsverschiedenheiten sind. Ich will nicht, dass der andere mir recht gibt. Ich will nur gesehen werden. Das meine ich mit Verständnis. Ich will nur, dass jemand sieht, ja, kann ich nachvollziehen, dass du so denkst, dass du so argumentierst, dass du so fühlst. That's it. Und das erfahre ich nicht immer. Und ich kämpfe um Verständnis. Und was mir hilft, und jetzt mache ich vielleicht den Bogen. Immer wieder weiß ich in den Situationen, wo es herkommt. Es ist so ein Teufelskreis, dass ich in den Situationen eigentlich weiß, was ich machen sollte, dass ich es aussprechen sollte, weil ich bin mittlerweile erwachsen. Aber ich bin in der Situation wie ein Kind, weil ich fühle mich in der Situation nicht gesehen, also fühle ich mich als Kind. Ich fühle mich daran zurückerinnert und als Kind kann ich in der Situation nicht sagen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht geliebt. Also stecke ich fest in diesem Zwischenraum. Zwischen als Erwachsener weiß ich, sprich's doch aus, aber ich fühle mich gerade wie ein Kind, es geht gerade nicht. Und mittlerweile erkenne ich das einfach in den Situationen. Das führt nicht immer dazu, dass ich dann dementsprechend handle und das ausspreche, sondern vor allem verstehe ich, warum ich in den Situationen so handle, wie ich handle. Selbst wenn ich nicht so handeln kann, wie es sich in dem Moment richtig anfühlt, verstehe ich es, weil ich sehe mich als kleiner Junge, ich sehe viele Dinge, die ich durchgemacht habe, und ich kann einfach verstehen, dass ich gerade da sitze und Angst davor habe, abgestoßen zu werden für meine Verletzlichkeit. Und dieses Sehen von diesen vielen kleinen Malen, wo das passiert ist, und ich kriege nicht alle zusammen, das wäre völlig vermessen, das führt dazu, dass ich Verständnis für mich als Erwachsener in dieser Situation habe. Und gleichzeitig beruhigt das den kleinen Steve, weil er in der Situation weiß, es wäre schon geil, Verständnis vom anderen Menschen zu haben, aber ich habe wenigstens Verständnis dafür, dass ich gerade so bin, wie ich bin, von mir selbst. Und das meine ich mit, ich muss dann da nicht reingehen und gucken, wo kommt das her, weil ich glaube, wie soll ich es denn auflösen? Also ich glaube, wenn wir das auflösen, wo das herkommt, was wir glauben, wo es herkommt, dann sind die ganzen anderen Male trotzdem noch da. Und dann wird es immer wieder einen Triggerpunkt geben. Und das wird ja Schritt für Schritt dazu führen, dass wir vielleicht entspannter damit umgehen und dass wir von Mal zu Mal die Erfahrung machen, wenn wir anders handeln, ich bin gut genug, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich geliebt. Aber die ganzen Male sind trotzdem immer da und das wird immer wieder, das meine ich mit, wir haben alle blinde Flecken. Diese Situationen kommen immer wieder und ich glaube, es geht einfach darum zu gucken im Hier und Jetzt, was ist gerade? Und der erste Schritt ist, wie du gesagt hast, ist wahrzunehmen, dieses Muster wahrzunehmen, so ein bisschen rauszuzoomen und zu merken, ach, guck mal, das ist gerade. Und dann mit dieser Wahrnehmung zu gucken, was will ich damit machen? Und vor allem, und das finde ich so elementar wichtig, habe ich gerade die Ressourcen, um was dagegen zu machen? Oder bin ich gerade überhaupt nicht in der Lage, da was zu machen? Vielleicht vergleichbar für, als du mit Mona gesprochen hast und das dich so gehittet hat, dass du gesagt hast, können wir nach Hause gehen. Ich glaube, dass das so eine Situation ist, wo wir nicht in der Lage sind, anders zu handeln, als ich muss hier erstmal raus. Und deswegen finde ich es so wichtig zu gucken, wozu bin ich eigentlich gerade in der Lage? Habe ich gerade die Ressourcen, um anzusprechen und zum Ausdruck zu bringen, was da ist, diese Angst zu fühlen, in diese Angst reinzugehen, mich dieser Angst zu stellen, oder habe ich es gerade einfach nicht? Und für beides einfach Verständnis zu haben, führt in meiner Welt zu Liebe für mich selber. Das zeigt dem kleinen Steve, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe und ich kann mittlerweile sagen, dass ich in manchen Situationen, und das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen, vor Sonja stehe und sage, ja, aber du sprichst gerade nicht mit dem Erwachsenen, Steve. Also wir können das Gespräch führen, aber du, ich bin der kleine Steve. Ich bin ein kleines Kind gerade. Ich kann gerade nicht rational handeln. Ich kann gerade nicht ein vernünftiges Gespräch führen. Ich kann einfach nur gerade sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann kannst du mir x-mal sagen, ja, aber ich liebe dich. Ja, aber ich bin gerade ein Kind. Ich fühle es einfach nicht. Ich weiß es rational. Das passiert alles gleichzeitig. Ich weiß das natürlich, dass diese Frau mich liebt. Aber das ändert nichts, dass ich als kleines Kind da gerade vor ihr stehe und das Gefühl habe, ich fühle mich nicht geliebt. Und dann geht es für mich auch nicht darum, dass Sonja was macht, sondern ich bringe es einfach zum Ausdruck. Es geht nicht darum, das zu lösen, weil sie kann es nicht lösen. Ihre Art ist, ich sag dir, ich liebe dich, ich nehme dich in den Arm, aber ich bin in einem anderen State. Ich will vielleicht als Kind, was ich in dem Moment bin, und das stelle ich immer wieder fest, ich will nicht in den Arm genommen werden. Also weil ich als Kind gerade das Gefühl habe, der andere Mensch hat gerade mir das Gefühl gegeben, dass er mich nicht liebt. Und jetzt will er mich in den Arm nehmen. Nein, fick dich. Ich will gerade von dir nicht in den Arm genommen werden. Du bist gerade schuld daran, dass du mir das Gefühl gegeben hast, dass du mich nicht liebst. Und als Erwachsener weiß ich diese Dinge alle, aber ich bin manchmal einfach nicht in der Lage. Und dann ist für mich einfach das Wichtigste, als Erwachsener Verständnis dafür zu haben, für alles, was in dem Moment da ist. Auch, dass ich gerade nicht in der Lage bin, egal wie rational ich bin und egal wie klar ich weiß, mein Gott, das ist die Frau, die du am meisten liebst. Lass dich doch von der in den Arm nehmen. Ja, aber geht halt gerade nicht. Kann ich halt gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann halt immer wieder zu gucken. Und manchmal führt die Erkenntnis dazu, dass sich Dinge einfach auflösen. Und mit auflösen meine ich nicht, dass die nie wieder vorkommen, sondern dass ich in der Situation erkenne, was da ist und dann ein Verständnis für mich habe und mit mir selbst dealen kann. Nicht mit mir selbst bestmöglich handeln kann, sondern mit mir selbst in der Situation so dealen kann, wie ich gerade dazu in der Lage bin. Dass es liebevoll mit mir selbst ist. Dass ich eben nicht mich verurteile. Dass ich, egal was gerade da ist, akzeptiere, dass es da ist. Dass ich es als Erwachsener nicht gut finden muss. Aber dass ich trotzdem weiß, ich bin gerade getriggert. Ich fühle mich gerade wie ein Zwölfjähriger. Ich kann jetzt nicht mich vernünftig an den Tisch setzen und sagen, ja, lass uns das vernünftig besprechen, sondern nein, ich bin 12 Jahre alt. Wir sollten was vernünftig besprechen. Bin ich nicht in der Lage. Und das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, reinzugehen, nicht sinnvoll ist, den Glaubenssatz anzugucken. Aber ich glaube, es ist elementar wichtig zu gucken, in welchem State bin ich gerade. Bin ich gerade getriggert? Fühle ich mich gerade nicht geliebt? Fühle ich mich gerade wie ein Achtjähriger? Und dann glaube ich, es ist schwierig in der Situation, irgendeinen Glaubenssatz aufzulösen, weil du dealst gerade mit einem Achtjährigen, sondern mit ein bisschen Abstand, mit weniger Emotionalität, was nicht heißt mit weniger Gefühlen, sondern einfach mit mehr Ressourcen dann zu gucken, kriege ich diesen Glaubenssatz aufgelöst? Gibt es für mich einen Weg, wie ich diesen Glaubenssatz auflöse? Gibt es für mich einen Weg, wie ich mit den Situationen in Zukunft besser umgehe? Und was ich damit meine, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ist, eigentlich meine ich, gibt es für mich einen Weg, wie ich vielleicht solche Situationen vermeide, was nicht heißt, die Situation an sich, sondern wie ich mit mir umgehe, dass ich mich in solchen Situationen halten kann. Also, dass ich vielleicht gar nicht erst in die Situation komme, von keine Ressourcen, keine Möglichkeit zu handeln, gefangen im Körper des Achtjährigen. Das meine ich mit Situation vermeiden, weil ich glaube, wenn wir uns vorher überlegen, wenn so eine ähnliche Situation kommt, ja, dann würde ich gerne das machen. Das braucht halt in dieser Situation den gleichen State, den ich habe, wenn ich es beschließe, dass ich es in der nächsten Situation so mache. Und ich halte das für sehr unwahrscheinlich, weil in solchen Situationen sehr viel Emotionalität ist, sehr viele Trigger gerade angeknipst sind. Und dann sich daran zu erinnern, was ich vor 3 Wochen beschlossen habe, wenn so eine Situation wieder passiert, dann will ich so und so handeln, halte ich für extrem schwer. Deswegen meine ich zu gucken, wie kann ich mich selber halten. Und je häufiger ich das mache, je häufiger ich auf mich achte, deswegen ist Achtsamkeit halt auch so ein wichtiges Ding, desto mehr entwickle ich das Gefühl, egal was kommt, vielleicht jetzt wieder den Bogen zu, ich kann nicht mehr und endlich, egal was kommt, das ist vielleicht nicht angenehm, aber ich krieg schon hin. Ich krieg schon hin. Und das sorgt für ein bisschen Gelassenheit, für ein bisschen mehr Entspannung, für ein bisschen mehr Ressourcen. Aber es gibt nicht die eine Lösung. Also, davon bin ich überzeugt, wer auch immer dir erzählt, ich habe die eine Lösung damit. Ja, nein. Also, du musst für dich selber, egal wie schmerzhaft es ist, egal wie anstrengend es ist, aber jeder Mensch muss für sich selber rausfinden, was ist mein Weg, mit gewissen Situationen umzugehen. So, und da kannst du natürlich nach irgendwelchen Konzepten gehen und kannst gucken, funktionieren die für mich? Aber eins zu eins wird es, glaube ich, selten funktionieren, weil du gehst halt deinen eigenen Weg. Und das, was letzte Woche funktioniert hat, kann diese Woche überhaupt nicht funktionieren. Und das, was diese Woche nicht funktioniert hat, kann nächste Woche wieder funktionieren. Sondern einfach im Hier und Jetzt zu gucken, was brauchst du gerade? Und das Wichtige ist, Wahrnehmung ist der erste Schritt. Wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht erkennst, und das passiert bei den ersten Malen vielleicht ein paar Stunden später erst, dass du checkst, ach krass, deswegen war es so und so. Aber auch das ist ja ein Teil des Prozesses. Und dann zu gucken, okay, wie komme ich mir selber näher? Und ich will schon behaupten, dass ich gerade diese Muster, die ich in gewissen Gesprächen habe, in engen Beziehungen, wo ich mich nicht gesehen gefühlt oder wo ich mich nicht geliebt fühle, ganz, ganz anders handle, als ich das vor 5 Jahren gemacht habe. Und vor 5 Jahren war die Erkenntnis wahrscheinlich auch schon da, aber ich hatte überhaupt keinen Zugang zu mir selbst in den Situationen. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, immer wieder reinzugehen und sich immer wieder bewusst zu machen. Dass man als Kind immer wieder erfahren hat, dass man nicht gut genug ist. Es wird ki kein Kind auf dieser Welt geben.
Ja.
Ich gebe mein Allerbestes, aber ich bin mir sicher, dass ich am ersten Tag meinem Kind schon das Gefühl gegeben habe, dass es nicht gut genug ist. So, egal in welcher Form. Also ich gebe mein Allerbestes. Ich versuche, dieses Kind bedingungslos zu lieben. Ich bin mir bewusst, dass ich dieses Kind bedingungslos liebe, aber es gibt Situationen, da überlagert vielleicht auch mal was anderes. Und dann auch da Verständnis zu haben, weil ich bin ja auch als Papa mal der kleine Steve. Und auch da, Rationalität ist alles schön und gut, aber wenn ich mal eifersüchtig auf Sonja bin, dann kann ich, egal wie gut, wissen, dass das ein völliger Bullshit-Gedanke ist. Aber in dem Moment fühle ich mich als kleiner Junge und denke halt, ja toll, jetzt hat sie den Kleinen, ich hätte ihn aber auch vielleicht gerne. Oder eifersüchtig auf den Kleinen zu sein. Also einfach so mein Bestes zu geben als Papa und zu gucken, was am Ende bei rumkommt. Und aber ich fühle es extrem, ich fühle es extrem. So, und genau die Frage, die ich hatte, weil du gesagt hast, dass diese Erkenntnis so krass war, war bei mir die Frage, ob du, und ich mag tatsächlich hinzufügen, weil ich es völlig krass finden würde, ob es tatsächlich das erste Mal war, wo du dieses Gefühl hattest. Also dieses, dass Mona dir sagt, das ist, ich bin nicht gut genug, und du dann so reagiert hast, wie du reagiert hast, weil das erste Mal durchgedrungen ist. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Das war so die Frage, die ich hatte.
Also ich kann dir sagen, dass wir vor ungefähr einem Jahr, ich glaube, ich darf das teilen. Ja, entscheide ich jetzt einfach mal. Das Gespräch über den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, hatten. Ich sage jetzt mal aus Monas Perspektive. Also Mona hat da ihre Perspektive beziehungsweise Berührungspunkte mit diesem Glaubenssatz geschildert. Und es ist schwierig, das zu beantworten, wenngleich ich die Antwort sehr stark in mir spüre. Ich glaube, ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren. Und ich würde sagen, dass schwierig zu sagen, es ist auch situativ und phasenweise gewesen, aber ich glaube, overall ist so, ja, so vor ein, zwei Jahren bei mir ziemlich wesentlich der Groschen gefallen. Sehr, sehr krass auf jeden Fall nochmal letztes Jahr. Definitiv auch mit der Reise hierher, die ja viel mehr eine Reise zu mir war als irgendwo in die Weiten der Welt. Aber ich glaube, bis zu dem Punkt vorgestern, in den letzten, ja, vor allem 1,5 Jahren, bewusst sehr, sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatte mit ich bin nicht gut genug. Und ich kann die Frage auch einfach, noch einfacher beantworten, die du gestellt hast. Definitiv hat es noch nie zu der, also noch nicht mal zu einer ansatzweisen emotionalen Reaktion geführt, wie das Montagabend war. Und es gibt einen Teil in mir, der da extrem dankbar für ist, da zu sein, ohne zu sagen, dass das das Ziel eines jeden ist oder dass das das Ziel jeder Reise ist. Aber ich habe gleich auch noch vielleicht eine kleine Gegenfrage zu dem, was du gesagt hast. Aber ja, definitiv. Also ich glaube, Liebe sehr gut annehmen zu können. Und ich glaube, Liebe sehr gut geben zu können, wenngleich das, glaube ich, was anderes ist, was du jetzt gerade geteilt hast. Weil es da mehr darum geht, dass du nicht in der Lage bist, wenn du getriggert bist auf diese Art und Weise und wenn dieser nicht gesehen Punkt angetriggert wird, dass du dann nicht in der Lage bist. Das ist was, womit ich wenig bis gar nicht relaten kann, tatsächlich. Vor allem seit dieser Beziehung. Wenn wir das jetzt auf den Bezug von partnerschaftlichen Beziehungen beziehen wollen, und ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Ich glaube, vor allem jetzt auch nach Tantra 4 Tage, ich glaube, dass Beziehung ein unglaublicher Spiegel- und Triggerraum sein kann für Dinge, die in uns sind. Leonie, also unsere Lehrerin, hat auch gesagt, dass die allererste, und das ergibt ja auch total Sinn, dass die allererste Beziehung, die wir haben, die zu unseren Eltern ist, und dass deswegen Beziehungen zu Partnerschaften, innerhalb von Partnerschaften zu Partnern und Partnerinnen, auch so ein unglaubliches Triggerpotenzial haben, weil sie halt alleine des quasi des Geschlechts wegen und auch der Energie wegen sehr, sehr viel triggern und hochholen können, was in unserer frühen Kindheit passiert ist. Und es gab lange Zeit die Stimme in mir, die diese Idee sehr abgelehnt hat. Aber am Ende des Tages ist es auch egal, ob ich es ablehne oder nicht, weil ich glaube einfach, dass es so ist. So viele Leute, die wirklich Experten und Expertinnen sind auf diesem Gebiet der Psychologie und emotionalen Heilung, sagen das und nicht nur das, sondern es ist auch spürbar in gewissen Situationen. Und deswegen glaube ich das mittlerweile sehr. Und auch da finden immer wieder Arten von Realisationsmomenten statt, dass ich mir sage, ja, du hattest eine gute Kindheit und ja, du hast jetzt ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. In verschiedenen Facetten und in unterschiedlichen Ausprägungen und so weiter. Aber das heißt bei Gott nicht, dass du ungeschoren davongekommen bist. Keinesfalls. Und du sagst es, du hast es deutlich häufiger on air gesagt als ich, glaube ich. Diese Feststellung hat nichts mit einem Schuldbekenntnis unserer Eltern zu tun. Das hat einfach wirklich nichts damit zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Frequenzen. Die Frequenz der Schuld sehe ich auf einem, in einem ähnlichen Rahmen wie die Frequenz des Zweifelns. Das ist eine der unproduktivsten Energien, die ich nur empfinden kann. So. Und deswegen geht es nicht darum zu sagen, ihr seid schuld. Ihr seid der Grund, warum ich der ungeheilte Wichser bin, der hier nicht klarkommt. Es geht einfach daran, simpel und nüchtern anzuerkennen, dass diese Beziehung vor allem in den ersten Jahren einen Raum übersteigt, den wahrscheinlich die meisten von uns, mir inklusive, sich nicht vorstellen können, weil wir uns jetzt nicht fühlen können, auch wenn du sagst, du bist dann der kleine Steve. Das ist ja schon mal quasi ein Einfühlungsvermögen, aber ich kann mich jetzt nicht fühlen wie ein Zweijähriger. Daran, also ich glaube fest daran, dass ich mich jetzt gerade nicht fühlen kann wie ein, wie Joris vom Alter her, weißt du? Das ist nicht anknüpfbar. Deswegen unterschreibe ich auch total, was du gesagt hast. Wir können nicht, wir sind nicht in der Lage, als Wesen Mensch uns hineinzufühlen, wann wir das allererste Mal uns nicht gut genug gefühlt haben, uns nicht geliebt gesagt, glaube ich nicht dran. Und deswegen sage ich sage nicht, dass es nicht sinnvoll sein kann, von Zeit zu Zeit gewissermaßen sich herzuleiten, wo gewisse Dinge herkommen können. Und für den einen mag das klarer sein, für den anderen unklarer. Es mag sicherlich auch an der Familien- und an der persönlichen Historie und an ganz vielen anderen Dingen liegen. Aber einfach zu sehen, dass da was ist, das empfinde ich als extrem wichtig. Und das kommt vielleicht ein bisschen auch zu der Frage oder zu der Perspektive, die ich vielleicht nochmal abschließend auf das geben mag. Und wie gesagt, Bruder, ich schätze sehr deine Verletzlichkeit in dem Rahmen, dass du das so beschreibst, wie du es beschreibst, weil ich dich auch fühle, auch wenn wir vielleicht von unterschiedlichen, nicht nur von unterschiedlichen Blickwinkeln kommen, sondern auch eine andere, unterschiedliche Historie haben, aber ich fühle diese Emotionalität sehr und ich kann sie sehr mir vorstellen. Und das muss ein, ja, sehr tiefes, keine Ahnung, ob du es als unangenehmes Gefühl auch beschreiben würdest, aber zeitweilig sicherlich. Vor allem, wenn du es nicht zulassen kannst, einfach, aus welchen Gründen auch immer. Aber mehr oder weniger Frage 1: Glaubst du dran, für dich Wege zu finden, dieses Muster und diesen Glaubenssatz vor allem kleiner werden zu lassen, weil daran glaube ich sehr. Das wäre jetzt auch tatsächlich der Einschub gewesen. Ich glaube sehr daran und auch das haben wir nochmal gelernt, dass Dinge nicht von heute auf morgen verschwinden und das sollte auch meiner Meinung nach nicht das Ziel sein, weil es eine surreale Vorstellung impliziert, sondern es ist dieses Abnehmen, dieses Faden. Damit kann ich extrem relaten auf viele Dinge, von denen ich mich befreit habe. Ganz klar ist es dieses Abschwillen, ein Verschwinden über eine Zeit, ein Abklingen lassen. Wie so eine Kurve, die irgendwann den vermeintlichen Nullpunkt erreicht. Das ist die eine Frage, ob du daran glaubst, dass das für dich funktionieren kann. Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Hauptfrage. Ja, vor allem, weil ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube auch, und auch das ist eine Inspiration von jemandem, mit dem ich vor ein paar Wochen gesprochen habe, dass wir oft davon ausgehen, dass wir weniger halten können, als wir es eigentlich können. Auch das resoniert mittlerweile sehr mit uns, mit uns vor allem, mit mir und meinen anderen Persönlichkeiten in mir. Ja. Weil für mich ist es immens wichtig. Für mich ist es immens wichtig und gibt mir extrem viel, gibt mir definitiv mehr, als es mir nimmt. Und kommt für mich auch, und bitte nimm es nicht despektierlich, aber kommt für mich auch einem Raus aus der Opferrolle gleich. Und einem wirklich Bewusstmachen über, was wir als erwachsene Menschen eigentlich für ein Potenzial haben, wenn wir daran glauben, wenn wir an uns arbeiten und wenn wir männliche und weibliche Energie vernünftig, was auch immer vernünftig oder in der jeweiligen Balance einsetzen. Ja.
Ich unterschreibe, dass wir viel mehr halten können, als wir glauben. Ich unterschreibe, dass wir so viel mehr Potenzial haben, als wir glauben. Und mag einfach so ein weirdes Beispiel machen, wenn du einen Marathon läufst und du denkst, du bist am Ende, dann hast du zwischen 40 und 65% deiner körperlichen Fähigkeiten erst ausgereizt. Also wir können viel mehr, als wir glauben. Und ich weiß, dass ich mein Muster, naja, nicht durchbrechen, aber dass ich in der Lage bin, in einen State zu kommen, wo ich für mich sage, damit kann ich mittlerweile echt gut umgehen. Das habe ich echt gut hinbekommen. Wenn ich das vergleiche zu, weiß ich nicht, vor 15, vor 10, 15 Jahren, bin ich mittlerweile echt happy, wie ich in so Situationen agiere. Ich glaube, dass es immer mal wieder Situationen gibt, wo es vielleicht nicht funktioniert, weil, I don't know, so viel, wenig Schlaf, vielleicht Stress, wo wir dann uns selber nicht so wichtig genommen haben, weil wir nicht spazieren gegangen sind, weil wir uns nicht Zeit für uns genommen haben. Ich glaube, dann kann es immer mal wieder Situationen geben, wo wir nicht in der Lage sind. Aber ich bin davon überzeugt, ich weiß, dass ich an dem Punkt komme, wo ich besser mit diesem Glaubenssatz umgehe. Und ich bin voll bei dir. Es geht nicht darum, dass ich glaube übrigens nicht, dass es ein Ausfaden ist, sondern meine logische Erklärung ist, mein Körper speichert all die Erfahrungen meines Lebens und ich habe einfach so oft erfahren, beziehungsweise meine Kindheit. Ich würde jetzt mal sagen, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal 16 Jahre, wobei ich ab da auch noch mit reinnehmen würde, weil ich war sehr rebellisch. Das sind halt sehr prägsame, also es sind die ersten Jahre, die sind extrem prägsam, die setzen irgendwie den Nährboden. Und gerade in den Jahren habe ich halt sehr oft diese Erfahrung gemacht. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehe, also habe ich für mich ein Muster angelegt, was ich natürlich mit den Jahren immer, 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 immer wieder wiederholt habe. Und das war Mauern hochzuziehen, weil mit Verletzlichkeit kann ich mich ja nicht noch verletzlicher machen und zu riskieren, dass diese Verletzlichkeit ausgenutzt wird, sondern das Einfachste ist, keine Gefühle zu zeigen, mich nicht verletzlich zu zeigen und das in mir zu halten. Das habe ich immer wieder gemacht. Und ich glaube, je häufiger wir eine andere Erfahrung machen als Erwachsener, je bewusster wir sind, je mehr wir verstehen, je häufiger wir die Erfahrung machen, ach guck mal, da habe ich mich verletzlich gezeigt. Und ich glaube übrigens, das ist auch da. Ich glaube, wir speichern einfach so viel öfters die negativen Erfahrungen. Ich glaube, genauso oft habe ich die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass ich mich verletzlich gezeigt habe und ich habe Liebe erfahren. Ich glaube, das war genauso oft da, aber das ist nicht so gespeichert und nicht so bewusst. Aber je häufiger ich jetzt Sonja gegenüber beispielsweise sage, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich gerade so und so, und es darf einfach sein, desto mehr werde ich erfahren, ach guck mal, es ist safe, mich verletzlich zu zeigen. Und desto häufiger werde ich es machen. Und irgendwann wird vielleicht das mein Muster, dass ich in den Situationen einfach sage, ich zeige mich jetzt verletzlich. Was soll schon passieren? Und dann kann vielleicht sein, dass das immer mal wieder dazu führt, dass ich doch verletzt werde. Aber ich ja weiß, es ist safe, mich verletzlich zu zeigen. Also ich glaube, wir können jeden Glaubenssatz auflösen, aber es ist halt fucking nochmal Arbeit. Und ich glaube deswegen nicht, dass es ein Ausfaden ist, sondern ich glaube, es ist ein Überlagern. Ich glaube, die negativen Erfahrungen gehen nicht weg, die verschwinden auch nicht, aber die verblassen, weil die positiven Erfahrungen bewusster sind, weil die näher dran sind am Hier und Jetzt und häufiger werden. Und dann durch, glaube ich, und es ist so schön, weil dann reden wir wieder von dem Gleichgewicht. Ich glaube, dann kippt die Wippe auf die andere Seite. Und dann erinnern wir uns häufiger an die positiven Erfahrungen und dann fällt es uns leichter, so zu agieren, wie wir in dem Moment agieren wollen, ganz bewusst. Von daher bin ich überzeugt davon, dass es geht. Und ich glaube, selbst wenn ich nicht überzeugt wäre, würde ich dran glauben, weil sonst wäre irgendwie, also wird sich ja echt, also wird sich irgendwie furchtbar anfühlen. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es funktioniert, wow. Also, pff. Aber ich bin überzeugt davon. Ich mache ja auch die Erfahrung. Also ich kann ja gucken, wie ich vor 10 Jahren in Beziehung agiert habe. Holy fuck, ich habe Beziehung zerstört. Ich habe Beziehung zerstört. Nicht diesen, ich habe einfach durch mein Verhalten dafür gesorgt, dass diese Beziehungen nicht mehr Bestand halten. Und wenn ich gucke, wie ich auf dem Weg bis hierhin in Beziehung agiere, na, dann sehe ich nicht, ach, es ist alles besser und ich mache es jetzt alles so, wie ich es gerne hätte. Aber ich sehe, boah, ich bin an einem ganz anderen Punkt. An einem ganz anderen Punkt. Ich kann mich darauf einlassen. Ich kann mich verletzlich zeigen in meiner Beziehung. Und vielleicht ist es jetzt auch, ja, ich muss ja. Dem Kind, ich muss. Also jetzt geht es gar nicht anders. Und allein dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, fühle ich halt auch sehr dieses, ich habe keine Ahnung, was der fühlt. Also das ist das, was du gesagt hast. Ich kann mich nicht wie ein Zweijähriger fühlen. Natürlich habe ich jeden Tag mit dem zu tun. Natürlich hängt der irgendwie 8 Stunden an meinem Körper, an meiner Brust. Aber wie vermessen ist das denn? Also zu wissen, was bei dem gerade abgeht, I don't know. Und wirklich noch nicht mal, ich hab ein Gefühl, aber es ist ja mein Gefühl. Ich habe nicht mal ansatzweise die Ahnung, was bei dem abgeht. So, pff, überhaupt keine Ahnung.
Aber wir sind doch alle eins und manchmal können Annahmen dienen.
Safe,
Und
safe.
Empathie und empathisch bist du auch.
Safe. Also das meine ich, ich habe ein Gefühl und ich habe eine Intuition. Aber auch da muss man ja sagen, ja, mir bleibt ja nichts anderes, als mich auf meine Intuition zu verlassen. Ich kann ja nicht mit ihm agieren. Und das meine ich mit, ob das meine ich, was ich vorher gesagt habe, ob das richtig ist und ob ich ihm dadurch das Gefühl gebe, du bist geliebt. I don't know. I don't know. Ich kann für mich immer nur sicherstellen, dass das, was ich mache, aus der Liebe heraus ist, weil das die maximale Chance ist, dass ich ihm das Gefühl gebe oder dass immer die Energie da ist von Liebe. Aber wie das bei ihm ankommt, I don't know. Und ich habe Gänsehaut, wenn ich es anspreche, weil ich nicht möchte, dass mein Kind glaubt, er ist nicht geliebt. Aber ich nicht mehr so naiv bin zu glauben, ja, wird auch nicht funktionieren. Ja, ist bestimmt schon unendliche Male vorgekommen. Aber so habe ich keinen Einfluss drauf. So, ich habe Einfluss drauf, wie ich agiere und ich versuche, und auch das ist vermessen, aber ich versuche 100% aus der Liebe zu agieren. Und mir ist bewusst, es klappt nicht immer und ich bin fein, wenn es nicht immer klappt. Aber je häufiger ich Energie von Liebe habe, ihm gegenüber, desto feiner bin ich mit mir selber. Was er daraus macht, I don't know. Aber zu glauben, wie er sich fühlt, holy fuck. Also du musst den Tag lang beobachten und du denkst, der ist in einer anderen Welt. Und ich glaube, der ist in einer anderen Welt. Der ist in einer anderen Welt. Ich habe gestern was von Bashar gehört, wo er über Babys spricht und er meinte, dass das bei Babys am Anfang gerade richtig krass ist, dass die nicht wissen, was ist Realität und was nicht. Und ich will das jetzt gar nicht aufmachen. Am Ende ist ja alles Realität. Aber für die ist es wohl öfters so, dass diese menschliche Realität der Traum ist und diese spirituelle Realität, das, was wir träumen, das ist deren wahre Realität. Und wenn ich den tagsüber so beobachte, dann, also wenn er einschläft, grinst er fast jedes Mal. Und wenn er aufwacht, schreit er. Also das ist für mich schon so, er wehrt sich. Und das hat auch die Chiropraktikerin oder Osteopathin gesagt. Da ist krass viel Wut. Da ist krass viel, er hat sich für diese menschliche Erfahrung entschieden. Aber da ist
Hat
krass
sie das so
viel.
gesagt?
Ja. Also die war sehr cool. Ich war nicht dabei. Sonja hat es wiedergegeben. Die sehr viel Energiearbeit und so, die meinte, er hat sich schon bewusst für diese menschliche Erfahrung entschieden. Aber da ist sehr viel Wut, da ist auch sehr viel Ablehnung. Und er ist noch nicht fein mit dieser menschlichen Erfahrung. Und das ergibt für mich alle Sinn, weil wenn ich den tagsüber manchmal sehe, dann ist so, nee, der will das gerade noch nicht. Und auch da, also wie logisch, wie logisch. Der kommt von 100% Bewusstsein, entscheidet sich für diese menschliche Erfahrung, wacht in dieser menschlichen Erfahrung auf, in diesem unfucking fassbar begrenzten Körper. Also ich würde ausrasten. Ehrlich, der kann ja nix. Also der kann ja gar nichts. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Ich liebe dieses Wesen mehr als mein ganzes Leben. Aber der kann ja gar nichts. Also da muss ja Rebellion sein. Und ich fühle es so sehr, aber zu glauben, zu wissen, was er fühlt und wie es ihm geht, ja, pff, völlig vermessen. Völlig vermessen. Und das ist doch nicht mein Job. Das ist nicht mein Job, kann er mir später irgendwann mal erzählen. Aber jetzt ist mein Job, dieses Kind zu lieben, bis ans Ende meines Lebens. Und das werde ich hinkriegen. Diese Aufgabe werde ich besser meistern als alles andere in meinem Leben. Weil dieses Kind ist ein Geschenk von wem auch immer. Was ich da auch immer Gutes im Leben getan habe, dass mir sowas zuteilkommt. Aber ich liebe diesen Jungen. Ich liebe diesen Jungen. Auch wenn ich ein Mädchen wollte. Aber ich liebe diesen Jungen. Ich bin auch froh, dass es ein Junge ist. Aber ob es noch ein zweites Baby gibt, ist echt. Gibt gerade viele Diskussionen.
Und nicht mal, dass das im Raum steht.
Ja, also irgendwie, also wenn mir jemand unterschreibt, dass es ein Mädchen wird, dann unterschreibe ich, dass es ein zweites Kind gibt. Aber
Sehr geil.
halt, da gibt's halt 50-50. Und nochmal ein Junge, boah, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also egal wie viel Liebe, aber weiß ich nicht, ob ich mit dieser Enttäuschung nochmal klarkommen würde, dass der einen Schniedelwurz auf dem Ultraschallbild hat. Weiß ich nicht. Ich will einfach, ich will ein Mädchen. I don't know, aber ich glaube, es könnte ein zweites Kind geben.
Ich mag nicht taktlos sein. Ich finde, ich will ein Mädchen als sehr, sehr geeigneten Folgentitel. Und tatsächlich sagt mir mein Mac, dass er gleich einschläft. Deswegen würde ich sehr präferieren an der Stelle, auch wenn ich noch ein, zwei Gedanken eigentlich gerne ausführen würde, aber vielleicht ja, sehen wir das als Red Light Synchronicity an oder was auch immer. Oder ist es einfach das Date mit Sonjas Eltern? Ich will dir sehr danken. Das ist extrem hilfreich, über solche Sachen zu sprechen, vor allem wenn da schon ein gewisser Grad an Klarheit Einzug gehalten hat. Ich danke dir für den Sparring. Ich danke dir für deine Nachfragen, für deine Perspektiven. Sehr, sehr wertvoll. Auch wenn wir teilweise unterschiedliche Perspektiven haben, ist es sehr schön, mit dir über sowas zu sprechen.
Kann es genauso zurückgeben. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und es zeigt mir, dass dieses Podcast-Format genau das Richtige ist. Und mir egal ist, ob es jemand hört oder nicht. Es bedeutet mir einfach fucking viel, mich mit dir auszutauschen. Und es ist für mich völlig fein, dass da eine Kamera mitläuft, dass da Ton mitläuft, dass es in irgendeine Welt rausgesendet wird. Wenn sich davon jemand was rauszieht, dann I love it. Wenn nicht, ich ziehe mir unfassbar viel daraus. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Ja.
Danke dir, Bruder. Genieß den Abend. Küss mir Joris.
Mach
Küss mir
ich.
Sonja.
Mach ich.
Es wird eine Sprachnotiz folgen. Sie hat letzte Woche gefragt, wie es mir geht. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, viel Liebe an euch, Mann.
Mach ich. Lieber an Mona und genießt eure Nacht.
Das machen wir. Hau rein, Bruder Herz.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.